lese uns den Predigtext, der steht im Matthäus-Evangelium im 6. Kapitel ab Vers 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib. Was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass es doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sind hineingenommen in eine Predigt, von der es am Ende heißt, dass sie mit Vollmacht gepredigt worden ist, dass sie also Wirkung hatte, dass die Leute nicht nur Informationen empfangen haben und aufgenommen haben und ihr Wissen vermehrt worden ist, sondern dass sie etwas in den Menschen auch bewirkt hat. Jesus auf dem Berg, die Bergpredigt, ein Open-Air-Gottesdienst, so wie ihr ihn am nächsten Sonntag feiern wollt, also mitten in der Natur, predigt Jesus mit seinen Jüngern. Und darüber hinaus sind noch viele andere Menschen dort auf dem Berg. Im Lukas-Evangelium heißt es nicht Bergpredigt, sondern da heißt es Feldpredigt. Also auf jeden Fall draußen. Und dort beginnt Jesus mit den Seligpreisungen. Selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Oder selig sind die Trauernden, sie sollen getröstet werden. Und er kommt dann zum Vater unser und lehrt seine Jünger beten, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann hier zum Thema Sorgen. Er sieht die Leute vor sich, wie sie sich Sorgen machen in ihrem Leben. Sorgen machen, genug zu essen zu haben. Sorgen machen, genug zu trinken zu haben. Sorgen machen um ihre Kleidung. Darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Essen, trinken, kleiden, das sind doch Grundbedürfnisse unseres Lebens. Ohne Essen, ohne Trinken könnten wir nicht leben. Und doch fordert Jesus auf, nicht zu sorgen, sich keine Sorgen zu machen um das Essen und um das Trinken. Was meint er damit? Ich sehe diese Menschen vor mir, wie sie gefangen sind in Sorgen, wie sie getrieben sind von der Angst, von der Furcht, nicht genug zu essen zu haben. Ich stelle mir eine Gesellschaft vor, 2000 Jahre zurück, wo es noch nicht so eine Grundversorgung gab wie in unserer Gesellschaft heute, wo es noch kein Vorsorgesystem gab und die Leute sich nicht zurücklegen konnten, jeweils nicht für so lange Zeit, wie wir es heute können. Und ich vermute, eure Kühlschränke und Brotschränke sind voll. Das würde reichen für mindestens eine Woche oder vielleicht noch mehr. Und wenn der Brotschrank leer ist, dann weiß man, man geht zum Bäcker und kauft sich Brot und er wird sicher auch Brot haben. Wo machen wir uns heute Sorgen? Was sind unsere Sorgen heute? Naja, wer würde in dieser Zeit nicht auf Covid-19 kommen? Seit Mitte März sind unsere Gemeindehäuser geschlossen worden. Lockdown nannte man das. Und über Monate fand kein Gemeindeleben, zumindest nicht im Haus, im Gemeindehaus statt. Erst dann ab Mai hat man sich so langsam wieder geöffnet. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass die Medizin uns Regeln gibt, Maßgaben aufgibt und die Politik verkündigt sie auch und wir auch als Kirche, wir nehmen sie auf, weil sie sinnvoll sind für uns und weil sie unser Leben auch schützen. Aber Sorgen, doch, Sorgen machen sich schon auch manche. Und wenn man sich vorstellt, dass da jemand ein Unternehmen hat mit 30, 40 Leuten, und auf einmal brechen ihm die Aufträge weg. Er macht sich Sorgen um sein Unternehmen, er macht sich Sorgen um seine Arbeitnehmer. Oder ich denke an ein Ehepaar, das verreist war und zurückgekommen ist von einer langen Reise und man stellte bei ihm Covid-19 fest. Er war infiziert und kam ins Krankenhaus und kam auch nicht wieder raus aus dem Krankenhaus. Wir machen uns Sorgen um unsere Gesundheit, auch zu Recht um unsere Gesundheit. Und die Sorgen, die sollen uns und leiten uns auch an, wie wir vorsichtig umgehen und welcher Schutz für uns nötig ist. Aber Jesus meint hier noch etwas anderes. Es ist wohl eine Sorge gemeint, die von Panik getrieben ist. Die von der Angst angetrieben ist. Und diese Sorge meint er, dass diese Sorge uns nicht zum Leben hilft und unser Leben auch nicht schützt. So sagt er dann weiter in diesem Teil, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung, Vers 25. Was ist das mehr? Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und mehr als die Kleidung? Was ist dieses mehr als Nahrung, mehr als Kleidung? Im Griechischen, im Urtext, da gibt es verschiedene Begriffe für das Leben. Die Bibel kann Bios sagen, das kennen wir, das Wort Biologie, Lehre vom Leben. Sie kann Zoe sagen, das ewige Leben, da benutzt sie dann Zoe. Hier aber an dieser Stelle ist ein anderes Wort gesagt im Griechischen, das wir auch kennen, Psyche. Psyche, das kennen wir, Psychologie zum Beispiel. Seele, meistens mit Seele übersetzt. Hier aber nicht mit Seele, sondern mit Leben, zu Recht. Wir glauben ja, dass die Seele ein Teil im Menschen ist. Oder das ist unsere Vorstellung, wir teilen den Menschen auf in Leib, Seele und Geist. Das ist so modernes Denken, dass sich aufgeteilt wird, der Mensch. Das kennt die Bibel so aber noch gar nicht. Für die Bibel ist der Mensch ganz Mensch. Und die Seele ist nicht ein Teil im Menschen, sondern die Seele ist der Mensch. Der Mensch ist eine Seele. So heißt es auch ganz am Anfang der Bibel, als Gott den Menschen schuf, er nimmt einen Klumpen Erde in die Hand und haucht diesem Klumpen Erde Leben ein. Und der Mensch ward eine lebendige Seele, sagt die alte Luther-Übersetzung. Die neue, die 2017 sagt, da ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und das ist richtig übersetzt, ist nicht eine lebendige Seele, sondern ein lebendiges Wesen gemeint. Also das ist das mehr als Nahrung und das mehr an Leib. Euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Schaut die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, und leben doch und leben in aller Freiheit und leben fröhlich, singen Lieder. Jesus geht mit seinen Jüngern aufs Feld und er macht es ganz anschaulich. Er sagt, seht die Vögel an, seht die Lilien auf dem Feld an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und Gott, euer Vater, ernährt sie doch. Gerade vorher, das Vaterunser, auch da wird von unserem Vater im Himmel geredet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser täglich Brot gib uns heute, so beteten die Jünger gerade und lernten von Jesus so zu beten. Und hier heißt es wieder, euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Es ist also nicht bloß der Vater überm Stern zählt. Es ist unser Vater im Himmel, an den wir glauben. Jesus führt also hinein in eine persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Gott, dem Schöpfer und schließt die Leute auch wieder an diesen Gott, euren Gott und himmlischen Vater. Er redet also von einem persönlichen Gott und nicht von einem abstrakten, theoretischen Gott, sondern von einem persönlichen Gott, zu dem wir Beziehung aufnehmen können und der mit uns auch in Beziehung sein will. Ein schönes Gleichnis, von dem eben gerade auch die Rede war, wer sagte das, vom verlorenen Sohn. Da wird es ja so deutlich, dass der Sohn in die Fremde zieht, sich vom Vater das Erbe auszahlen lässt und dort in der Fremde sein ganzes Erbe, verprasst, heißt es in der alten, verprasst. Und er leidet dann Hunger und erinnert sich jetzt an seinen Vater, an sein Vaterhaus, wie es ihm dort zu Hause ergangen ist. Und die Erinnerung daran, da ging er in sich, so heißt es, da ging er in sich und erinnert sich an diesen Vater, wie er dort satt geworden ist und wie seine Knechte genug zu essen bekommen haben. Und er sagt sich, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm bekennen, dass ich vor ihm und vor Gott sündig geworden bin. Und er macht sich auf den Weg. Und bevor er dieses Sündenbekenntnis ablegen kann, nimmt ihn der Vater in die Arme und sagt, du bist mein Sohn. Und er setzt ihn ein in die vollen Sohnesrechte. Also Beziehung wieder bekommen zu Gott, dem Vater. Eine persönliche Beziehung zu ihm bekommen. Das mindert unsere Sorgen. Das nimmt sie. Das lässt sie da auch sein, wo sie nötig sind. Wir sprechen ja zu Recht auch von Seelsorge. Und Seelsorge ist im Leben der Gemeinde ein ganz wichtiger, zentraler Teil, neben dem Gottesdienst und neben der Predigt. Die Predigt ist Predigt für eine ganze Gemeinde, wie heute auch. Hier sitzen 50 Leute. Die Seelsorge ist das Gespräch mit dem Einzelnen, Verkündigung an den Einzelnen, genau in seine persönliche Situation. Und der Seelsorgesuchende kommt mit Fragen, mit Sorgen. Und der Seelsorger antwortet diesem Menschen jetzt in seiner ganz persönlichen Situation, mit seinen ganz persönlichen Sorgen, mit dem Evangelium. Und wendet sich diesem Menschen zu im Namen Jesu Christi und wendet diesem Menschen jetzt ganz Gottes Barmherzigkeit und Gottes Liebe und Gottes Zuspruch zu und sagt diesem Menschen, sorget euch nicht um euer Leben, um euer Essen und Trinken. Und der Mensch erfährt es jetzt im persönlichen Gespräch, im Hören und Aufnehmen dieses Evangeliums, dass Gott für mich sorgt, dass er für mich da ist und dass er mir das gibt, was ich zum Leben brauche. Paulus sagt einmal im 2. Timotheusbrief, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Das ist ja diese Furcht, diese Angst, die Sorgen treibt und antreibt immer wieder. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Besonnenheit und der Self-Control, der Selbstkontrolle. Also nicht ein Geist der Furcht und der Angst, sondern ein Geist, der das Leben schenkt, der uns erfülltes Leben schenkt hier auf dieser Erde, der uns die Sorgen nimmt und nicht Sorgen macht. Und Jesus hier in der Bergpredigt leitet uns an, diesen Weg zu gehen, einen Weg, der uns von den Sorgen befreit, indem er uns wahrnehmen lehrt, sehen lehrt. Nehmen wir es wörtlich. Seht die Vögel, seht die Lilien. Er lehrt uns zu sehen, zu schauen, in Gottes Schöpfung hinein zu schauen und uns anzuschauen und wahrzunehmen, wie geht es in der Schöpfung zu? Wie hat Gott diese Welt geschaffen? Wie hat Gott die Vögel, die Natur geschaffen, die Lebewesen geschaffen? Und wir beobachten und wir schauen und schauen und nehmen wahr. So wie die Weisheit Israels ja auch immer wieder auffordert zum Schauen in die Natur. Geht zur Ameise und lernet von ihr. Und ihr werdet sehen, wie das Leben geht. Also es gibt eine Weisheit, die uns auch nötig ist auf diesem Weg der Befreiung von Sorgen, die uns hilft zu verstehen, was in unserem Leben vorgeht, wenn wir uns denn Sorgen machen, und die uns auch hilft, uns da Sorgen zu machen, wo die Sorgen auch notwendig sind. Und er lehrt uns vor allem Vertrauen, dieser Jesus in seiner Predigt. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Und euer himmlischer Vater weiß, dass sie all dessen bedürft. Immer wieder dieses persönliche Fürwort, euer himmlischer Vater, euer himmlischer Vater. Wenn sich Gott um die Vögel und Lilien kümmert, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Die Kleingläubigen sind die Zweifler. Jesus verurteilt ja nicht die Zweifler. Wir kommen auch manchmal in Zweifeln und in Fragen und fragen nach dem Warum. Und wir kommen auch in Sorgen hinein und machen uns Sorgen und ängstigen uns auch. Das holt alles Jesus auch ab und spricht Menschen darin an. Und Jesus lehrt uns mit unseren Sorgen das Beten. Wir müssen uns vorstellen, dass Jesus ja im Alten Testament in der hebräischen Bibel total zu Hause war. Er war ja Jude, bis zum Ende auch Jude geblieben, und er kannte das Alte Testament, so wie wir es heute auch kennen. Er war in den Psalmen zu Hause und er hat die Psalmen viel besser gekannt als wir und hat sie gebetet. Und es gibt in diesen Psalmen sehr, sehr viele Vertrauenspsalmen, die uns, wenn wir da hineingehen in diese Psalmen und sie beten, das Vertrauen auch stärken und es auch wieder wecken, das in uns ist. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 31, Herr, auf dich vertraue ich. Herr, auf dich vertraue ich. Da wird Vertrauen gar nicht gefordert. Es wird einfach ausgesprochen, auf dich vertraue ich. Und er betet es und er bekennt es. Und es heißt dann weiter, du bist für mich eine Burg, du bist für mich ein Fels, also Orte der Geborgenheit. Das bist du, ein Ort der Geborgenheit. Und du stärkst mich auch und du leitest und du führst mich. Also er vertraut Gott total. Und da möchte Jesus uns auch mit hineinführen in dieses Vertrauen, indem er uns auch beten lehrt. Und eine Übung für euch zu Hause, lest mal solch einen Vertrauenspsalm. Es gibt viele von an Vertrauenspsalmen in diesen 150 Psalmen. Lest ihn und lest ihn immer wieder und lasst es zu eurem eigenen Psalm werden. Den Psalm 23 kennen viele von euch, die allermeisten, ich denke alle. Es ist auch ein Vertrauenspsalm. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Welch ein Vertrauen, das sich dort ausspricht. Jesus, sind diese alltäglichen Fragen unseres Lebens, also unser Alltag, eben nicht nebensächlich. Manche denken ja, der Glaube, der hat es nur mit dem Geistlichen zu tun. Nein, er hat es auch mit dem Alltag zu tun, mit dem, was uns im Alltag auch Sorgen macht, mit Nahrung, mit Trinken, mit Kleidung. Das wird uns hier überaus deutlich. Und wie gut, wenn wir im Alltag sind, dass wir wissen, nein, Jesus ist jetzt auch hier für mich da und er gibt mir das, was ich zum Leben brauche. Gott ist ein Gott, der sich mit uns persönlich verbindet. Und das tut er nicht nur im Gottesdienst am Sonntagmorgen, das tut er auch im Alltag, weil er sich mit uns als Person verbindet, dieser persönliche Gott, an den wir glauben. So möge uns Gott unser Vertrauen stärken, auch in dieser Zeit der Corona-Krise, und wir im Vertrauen dort auch hindurchgehen und auch den Verantwortlichen vertrauen, ob hier in der Gemeindeleitung, die machen sich Sorgen, die machen sich Gedanken, im Vertrauen auf Gott tun sie das und sie geben uns guten Rat und gute Maßgaben mit auf den Weg, aber auch Vertrauen unserer Politik. Auch die ist in einer ganz schweren Aufgabe. Ich finde, wir sind sehr gut dahin durchgeführt worden bis heute. Und auch in die Medizin. Ihr glaubt ja nicht, wie viele Leute es gibt, auch unter Christen, die Corona leugnen. Die sagen, das ist alles nur Humbug. Das wird uns nur eingeredet. Auch aus christlichen Motiven wird das gesagt und begründet. Folgt diesen Menschen nicht. Wir können sehr viel darüber auch diskutieren, wie man damit umgeht. Es wird in der Öffentlichkeit auch diskutiert. Aber nichts leugnen, das würde unserem Leben ja sehr, sehr schaden. Und Gott hat uns auch einen Auftrag gegeben, dass wir das Leben schützen. Er will unser Leben, er will unser Leben auch bewahren. So beten wir es fast an jedem Ende des Gottesdienstes mit dem aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Amen.